aufdringlich. Naja, dafür kennt man es auch gut. So, sehr schön. Jawohl, da unten müsste noch irgendwo das Vollbild gleich zu finden sein. Wenn man da mit der Maus so hier drüber scrollt, irgendwo da unten, genau. Na ja, jetzt, ja, perfekt. Vielen Dank. Super, ja, ein ganz merkwürdiger Titel, der völlig falsche, oder? Eigentlich heißt doch das Thema, bin ich auf dem richtigen Weg? Und jetzt steht hier, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Das liegt daran, dass ich euch diese Frage mal für einen kleinen Moment mitgeben will. Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Was brauchst du, um zufrieden zu sein? Mir hat diese Frage mal selber einer gestellt, jemand aus meinem Hauskreis. Und ich fand die Frage eigentlich ganz gut. Wir kamen dann relativ schnell ins Gespräch und die Antworten sind alle total unterschiedlich ausgefallen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, meine Antwort war, ich habe dann zu dem gesagt, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ich hätte gerne einen Feedbackbogen von Gott für mein Leben. Dass ich auch wirklich weiß, das passt so wie ich lebe oder da muss ich noch einiges ändern. Könnt ihr euch mal überlegen, ob vielleicht das eine Antwort wäre, die auch zu euch passen würde. Und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich wäre es doch schön, wenn nicht nur ich das hätte, sondern wenn wir das alle irgendwie hätten. So ein richtig schöner Feedbackbogen. Ihr kennt doch den Wahl-O-Mat, oder? Die Jüngeren kennen den, das ist diese App. Ne, meistens vor irgendwelchen politisch wichtigen Entscheidungen machen die Leute das, laden sich die App runter, dann gehen sie ein paar Fragen durch, so hier, hier und hier der Reihe nach. Und dann am Schluss, so nach eigenen Präferenzen, gibt es dann ein Wahlergebnis, wo dann die persönlichen Eigenschaften mit welcher Partei am meisten übereinstimmen und so. Und dann kann man dementsprechend dann wählen gehen. Und ich habe mich gefragt, eigentlich wäre es doch richtig schön, wenn wir sowas auch im geistlichen Kontext hätten. Und ich habe es mal den Christomaten genannt. Also wäre doch toll, ne? Ich lade mir jetzt eine App runter, so irgendwo, was weiß ich, von irgendeiner vielleicht theologischen Uni oder sonst irgendwo, die das dann entwickelt haben. Und dann kann ich so ein paar Fragen durchmachen, so eine Checkliste. Und dann bekomme ich am Schluss so ein Ranking, ob ich auch wirklich noch auf dem richtigen Weg bin mit meinem geistlichen Leben. Zum Beispiel, könnte so eine Frage sein, ne, wie regelmäßig bist du in der Gemeinde? Ne, und dann sage ich, ja, ich bin schon relativ regelmäßig da. Ne? Also ich habe schon ein paar Punkte gesammelt. Und dann nächste Frage. Und hast du einen Hauskreis? Ja, ich habe auch noch einen Hauskreis. Oh, der hat viele Punkte gegeben. Oder in der Gemeinde habe ich Dienste. Ja, natürlich habe ich ein paar Dienste. Die gehen auch schon ganz schön ordentlich aufs Konto, muss man schon sagen. Nach der Gemeinde unterhalte ich mich auch mit anderen. Das gibt irgendwie nicht so viele Punkte. Manchmal lade ich andere ein, auch nicht so viel, schade eigentlich, vielleicht müsste ich da was machen, nee, es ist ja Quatsch. Und dann bekomme ich am Ende so ein kleines Ranking und dann heißt es, Jonas, du bist zu 64% ein geistlicher Christ. Das wäre doch total super, wäre doch irgendwie klasse, wenn wir so eine App hätten, oder? Oder wäre es totaler Blödsinn? Ich sage natürlich, die Frage, die ich hier natürlich beantworten will, da geht es überhaupt gar nicht um die Frage, bin ich bei Jesus oder nicht, sondern wie ist mein geistliches Leben. Aber wirklich, was dahinter steckt, ist ja immer diese Frage, bin ich mit dem, wie ich lebe, überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Denn es ist ja so, der Mensch hält alles, was er selber tut, hält er für recht. Das gibt es verschiedene Verse in den Sprüchen, wo ihr das nachlesen könnt. Zum Beispiel 16 oder 12 oder 21 in den Kapiteln, da könnt ihr mal nachgucken, da steht mehr als nur einmal in den Sprüchen, aber Gott ist derjenige, der abwägt, was wir tun und was wir denken. Und natürlich, keiner macht von sich aus natürlich irgendwas, wo er sagt, das war jetzt Blödsinn. Das macht ja kein Mensch. Das sagt er ja selber schon, das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn, das macht ja keiner. Aber ne, vielleicht wäre es manchmal ganz gut, sich ein bisschen zu hinterfragen, ob das eigene Tun, auch besonders halt das geistliche Leben, ob das überhaupt noch so richtig ist. Und ich will mit euch genau diese Frage beantworten, bin ich als Christ auf dem richtigen Weg? Oder wo bräuchte ich vielleicht mal wieder eine kleine Korrektur, sollte vielleicht ein paar Dinge doch mal verändern? Darf ich als Christ überhaupt sowas fragen? Ne, ist ja fast schon richtig anzweifelnd, so als würde es auch einen falschen Weg geben. Ne, ich denke, solche Fragen sind nie schlecht, denn solche Fragen haben ja im Prinzip immer das Ziel, einen in der Regel wieder zurück auf den richtigen Weg zu bringen, sofern man denn eben herausfindet, wo der ist. Ich habe gemerkt, als ich diese Frage so für mich beantwortet habe, so Jonas, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und da habe ich relativ schnell rausgefunden, es gibt in meinem Kopf automatisch eine ganze Menge Bewertungsmaßstäbe, die völlig unterbewusst ablaufen. Die will ich eigentlich gar nicht haben. Ich spreche jetzt aus meiner Biografie, aber vielleicht könnt ihr euch damit identifizieren. Und ich habe bemerkt, wenn ich das beantworte, dann lege ich immer einen Bewertungsmaßstab an. Und zwar vergleiche ich mich unterbewusst immer, ich sag mal, so nach unten. Immer mit den Menschen, wo ich gut abschneide. Ja, und das fühlt sich gut an. Damit kann ich die Frage relativ gut beantworten. Dann kann ich ja sowas sagen, ja, ich bin eigentlich schon auf dem richtigen Weg, weil so wie der, so bin ich nicht, zum Glück. Oder im Vergleich zu dem, finde ich, ne, bin ich eigentlich schon recht regelmäßig in der Gemeinde oder was auch immer. Oder ich arbeite ja mehr mit, ich habe ja noch den Dienst und den und ich tue noch das und so weiter und so weiter. Und das schneidet man toll ab. Und das Fiese ist, es läuft unterbewusst ab. Keiner macht sich natürlich daheim jetzt eine Strichliste und geht die Namen aus seiner Gemeinde durch und vergleicht dann. Das macht natürlich niemand. Aber im Kopf hat man einfach dieses Ranking, man will es gar nicht haben und trotzdem ist es einfach da. Mensch, sowas Blödes manchmal. Und dann gibt es auf der anderen Seite den zweiten Bewertungsmaßstab, den man anlegen kann, mit dem sogenannten Vergleich nach oben. Also die Personen natürlich, die auf so einer höheren Ebene stehen als man selber, wo man schon weiß, da schneidet man eigentlich nicht so gut ab. Und ob ich es will oder nicht, jeder bringt seine Ausreden mit. Der hat von Gott mehr Kraft bekommen als ich. Deswegen kann der natürlich auch mehr machen. Oder ja, hätte ich die gleichen Ressourcen, dann würde ich natürlich auch. Oder sowas wie, meine Gaben oder Stärken liegen natürlich in ganz anderen Bereichen. Und ihr seht schon, ja, jeder Mensch hält das, was er tut, für das Beste und natürlich für am allerrichtigsten. Aber ob es dann auch so tatsächlich ist, ist eine ganz andere Frage. Und die Schwierigkeit ist, ich habe das jetzt mal deshalb so ausführlich ein bisschen aufgedröselt, weil ich euch helfen will, diesen inneren Autopiloten auszuschalten. Das habe ich mal in einer wirklich interessanten Vorlesung gehört. Und es ist nämlich immer so, das Gehirn ist immer so aufgebaut, dass ich es das Leben leicht machen will, so leicht wie möglich. Deswegen gibt es vorgefertigte Automationen, die laufen zum Teil im Unterbewusstsein ab und die helfen uns, zum Beispiel kategorisieren von Menschen. Wenn wir jemanden sehen, haben wir einen Eindruck von dem. Und das soll uns das Leben leichter machen. Nicht, dass wir den jetzt wieder von Grund auf neu kennenlernen, sondern dass das Gehirn uns eben hilft, gleich schon eine Person vom äußeren Aussehen einschätzen zu können. Aber der Nachteil ist, diese Automatismen sind auf keinen Fall immer richtig und auch nicht immer zuverlässig. Und das ist so ein Automatismus, der gibt uns eigentlich so eine Art Hilfestellung, um uns einzuordnen, ist aber leider überhaupt nicht geeignet, um die Frage zu beantworten. Denn der Vergleich nach unten mit den anderen Leuten, das gibt einem ein falsches Gefühl von Sicherheit, weil man denkt, es sei alles in Ordnung, aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Und der Vergleich nach oben, der führt manchmal dazu, dass man sich vor inneren Ausreden versteckt, anstelle vielleicht doch mal eine erschreckende Wahrheit sich selber einzugestehen. Und ihr seht schon, es ist ganz klar, ein Vergleich. Und wenn ich die Frage beantworten will, bin ich auf dem richtigen Weg und ich vergleiche mit Menschen, das ist Quatsch, das sollten wir nicht machen. Trotzdem läuft es im Gehirn ab. Es passiert und man muss es wissen, damit man es ausschalten kann. Denn wenn man sich das bewusst macht, dann hat man die Möglichkeit, das ein bisschen zu durchbrechen. So, es gibt allerdings noch eine zweite Art, die unterbewusst abläuft und das ist nämlich der sogenannte geheime Lehrplan der Gemeinden. Also was ist denn jetzt das? Der geheime Lehrplan ist kein Wort, was ich mir ausgedacht habe, das ist ein fachwissenschaftlicher Begriff. Ich gebe euch ein Beispiel aus der Schule. Also, in der Schule gibt es natürlich die Regel, nicht abschreiben. Schüler sollen nicht abschreiben. Jetzt kommt der geheime Lehrplan ins Spiel. Wisst ihr, dass Schüler die besten Spicker-Profis sind, die es auf der Welt gibt? Was die für Ideen haben, das ist unglaublich, wirklich. Irgendwie, der Spicker wird sich auf so eine Cap geschrieben oder auf eine Bananenschale oder irgendwelche Kulis, die man so ausziehen kann und da steht alles drauf. Es ist der Hammer. Das hat ihnen niemand beigebracht. Aber die Schule vermittelt indirekt die Kompetenz, natürlich, so die Regelübertretung, erstelle dir deinen besten Spicker. Und obwohl es kein Unterrichtsfach gibt, Spicker erstellen, können Sie es daheim hervorragend selber anwenden. Und das heißt geheimer Lehrplan. Kompetenzen, die vermittelt werden aufgrund von Regeln, die man eigentlich niemals vermitteln will, aber die aufgrund von gewissen Regeln unweigerlich da sind. Und in einer Gemeinde ist es doch manchmal genau das Gleiche. Zumindest erlebe ich es manchmal so. Zum Beispiel könnte so ein geheimer Lehrplan in der Gemeinde sein, habe ich einen Dienst in der Gemeinde. Ja, so was, wo ich dann denke, ach, wenn ich das habe, dann bin ich gut, dann schneide ich gut ab, dann bin ich auf einem guten Weg. Oder wie oft bin ich im Gottesdienst? So diese Christomat-Fragen. Lade ich regelmäßig andere Menschen zu mir nach Hause ein? Singe ich bei allen Liedern mit? Da bin ich durchgefallen vorhin. Trage ich zum Wohl der Gemeinde bei und so weiter. Und am Schluss, wenn man dann die ganze Liste so durchgeht, hat man so das Gefühl, ich bin ein guter Christ. Und ich hoffe, ihr versteht schon. Ich finde, all diese Dinge sind total wichtig. Und ich mag es, in eine Gemeinde zu gehen. Ich mag es auch richtig gerne mitzuarbeiten. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich ertappe mich selber manchmal, dass ich die Dinge mache, weil es schön ist, sie zu machen vor anderen. Vielleicht habe ich damit auch irgendwie eine Schwierigkeit, ein Problem. Und ich möchte aber auch so ehrlich sein. Und manchmal bin ich gerne verantwortlich für zum Beispiel die Leute im Hauskreis und Musikteam und hier und da. Und es fühlt sich natürlich auch gut an, klar. Aber solange das ein Stück weit das Motiv ist, ist es nicht richtig. Und ich habe das Gefühl, ich brauche manchmal eine Korrektur, die mir wieder hilft, wieder doch auf den richtigen Weg zu kommen, damit ich nicht landläufig dann glaube, ich sei ein guter Christ oder ich mache meine Gottesbeziehung vom Staat oder vom Stand in der Gemeinde abhängig. Das machen auch viele Menschen, das ist genauso falsch. Die Gottesbeziehung hängt nicht von meinem Leben in der Gemeinde ab, sie wird dadurch beeinflusst, aber meine persönliche Gottesbeziehung ist ja eben auch etwas Persönliches. Und deswegen führt mich das wirklich zum ersten großen von drei Warndreiecken: Vorsicht vor fälschlichen Sicherheiten. Nur wenn sich Dinge gut anfühlen, bedeutet es auch noch lange nicht, dass es auch automatisch gleich gut ist. Und ich, wie gesagt, so Dinge in der Gemeinde, ich ertappe mich einfach oft dabei. Naja, also, wir haben jetzt schon mal festgestellt, bin ich auf dem richtigen Weg, kann ich weder beantworten durch Vergleich mit Menschen, ich kann es nicht beantworten durch die Art und Weise, wie ich in einer Gemeinde Gottesbeziehung lebe, wie ich in einer Gemeinde mitarbeite oder einer Gemeinde diene. Das klappt schon mal beides nicht, beides läuft aber dennoch unterbewusst ab. Deswegen brauchen wir einen anderen Bewertungsmaßstab auf einer persönlichen Ebene. Wie wäre es denn, wir schauen mal in Gottes Wort? Das wäre doch mal eine Idee, ne? Anstelle uns jetzt weiter mit Psychologie rumzuschlagen. Also, dann machen wir doch mal einen kleinen Check vorab. Was ist denn, kleine Umfrage, was ist denn bitteschön die Aufgabe eines Propheten? Ist es Punkt A, Visionen deuten? Ist es Punkt B, zukünftiges Voraussehen? Ist es C, Gottes Wort in das Leben der Menschen sprechen? Oder Antwort D, Gericht verkündigen? Vieles, vor allem Antwort C. Die anderen, die meisten Propheten, hatten einen Job, dass sie zu Israel, zum Volk hingehen sollten. Und das, was Gott ihnen gesagt hat, haben sie durch ganz viele verschiedene Bilder an ihrem eigenen Leben ins Leben der Menschen gesprochen. Diese ganze Prophetie im Sinne von Zukünftiges ist ein vergleichsweise kleiner Teil, wenn wir einfach mal alle Propheten in der Bibel durchlesen. Und ich finde auch, diese Gabe im Neuen Testament, die Gabe der Prophetie, sollte auch genau das sein, Gottes Wort in das Leben der Menschen sprechen. Und ich merke immer wieder, das brauche ich. Ich brauche das ganz unbedingt, dass mir ein Prophet oder manchmal auch Gottes Wort wie ein Prophet wieder ins Leben sprechen darf, um mich ein bisschen zu korrigieren. Dass wenn ich gedacht habe, ich sei jetzt auf dem richtigen Weg, weil ich, was weiß ich, so super toll bin und so geistlich und Verse auswendig gelernt habe oder meine Dienste habe, dass mir dann jemand sagt, Jonas, pass mal auf, du bist vielleicht doch nicht so richtig, wie du gedacht hast. Und es gibt diesen Propheten. Und ich möchte mit euch dazu eine Textstelle lesen im Buch Jeremia, im 7. Kapitel. Die drei Verse, 21 bis 24, die erscheinen gleich vorne, ihr könnt aber auch gerne in eurer Lieblingsbibel und Übersetzung für euch mitlesen. Wir lesen erstmal den ganzen Text, diese vier Verse. Und da haben wir Folgendes. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Fügt nur weitere Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Opferfleisch. Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohlergeht. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, sondern sind nach den Ratschlägen und in der Verstocktheit ihres bösen Herzens gegangen. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Gesicht. Diese Verse will ich mal in Kurzform ein bisschen mit euch durchgehen. Punkt 1. Ist euch was aufgefallen? Ich habe diesen Vers gelesen, ich habe mir gedacht, nanu, da stimmt doch irgendwas nicht. Entweder hat Gott einfach Humor, hat er sowieso, sonst hätten wir keinen Humor. Und er benutzt sich hier einfach eines ironischen Stilmittels. Oder er sagt was, was gegen sein Wort geht. Denn, ich lese jetzt nochmal mit euch den Vers, hier steht, so spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels, fügt nur weitere Brandopfer zu euren Schlachtopfern und esst Opferfleisch. Moment mal! Das Essen von Götzenopferfleisch, von Brandopferfleisch, das ist doch verboten. Nachzulesen, 3. Mose 1, Verse 1 bis 10. Da gibt es ganz genaue Anordnungen über das Brandopfer. Und da steht, wenn wir da mal nachlesen, dass es als Ganzes verbrannt werden soll, alles, das komplette Opfertier. Das soll natürlich entsprechend geschlachtet werden und wird dann noch, bekommt so eine Spezialbehandlung und dann gibt es den Altar und da wird es dann komplett alles drauf und dann geht alles in Rauch auf, wie da drin steht, für Gott zum lieblichen Geruch. Und jetzt steht hier, ja, so nach dem Motto, macht es ruhig, nehmt noch Brandopfer mit dazu, zu euren Schlachtopfern, ist ja sowieso egal und esst ruhig das ganze Opferfleisch. Macht es ruhig, esst vom Brandopfer, esst ruhig vom Schlachtopfer, ne, ist doch egal. So liest sich das. So hat man irgendwie fast schon den Eindruck. Oder sagt, gibt Gott jetzt Anweisungen, die gegen sein eigenes Wort gehen. Vielleicht können wir es mit dem zweiten Vers erklären. Der zweite Vers, hören wir mal. Denn ich habe nicht mit euren Vätern darüber geredet und ihnen nichts geboten über das Brandopfer und das Schlachtopfer an dem Tag, da ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Also irgendwas stimmt hier auch nicht. Denn natürlich an dem Tag direkt, als Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten, hatte das natürliche Opfer natürlich nicht eingeführt. Aber der 3. Mose ist voll von den ganzen Opfern und von den ganzen Gesetzen. Da hat Gott am Berg Sinai ja selbstverständlich alles eingeführt. Das Brandopfer, Schlachtopfer, Sühneopfer, Friedensopfer und so weiter. Die ganzen, die wir alle haben. Plus noch die ganzen anderen Gesetze obendrauf. Natürlich hat doch Gott das alles gemacht. Und jetzt sagt er hier, musste Jeremia dem Volk hingehen und sagen, nö, hat Gott nicht gemacht. Ist doch auch irgendwie genauso merkwürdig. Genauso wie der andere Vers. Vielleicht können wir beide Verse mit dem nächsten erklären. Ja, und dann werden wir schon sehen, jetzt erschließt sich der Kontext. Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten. Hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und geht auf dem ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl ergeht. Das ist die Auflösung. Da haben wir endlich die Erklärung. Gott erklärt hier nochmal für alle Leute, die es noch nicht verstanden haben, den eigentlichen Sinn des Gesetzes. Und der Sinn des Gesetzes besteht darin, sich an Gott, dass man auf seine Stimme hört und dass man mit ihm gemeinsam lebt. Und nicht, dass man einfach irgendwelche Opfer durchführt. Na, da noch ein Brandopfer und da noch ein Schlachtopfer und da noch ein Sühneopfer. Und man hat den Sinn dabei schon völlig vergessen und weiß gar nicht mehr, warum macht man das überhaupt. Und das war nämlich auch genau das Problem. Die Israeliten damals, zur Zeit des Jeremia, die haben vielen Göttern gedient. Und die waren der Meinung, wenn sie noch die regelmäßigen Opfer noch weiterführen und dies und das und jenes tun, dann sind sie auf der sicheren Seite. Ne, alles mitnehmen, All-Inclusive-Paket, noch den Baal und den Astaroth, den und der Asherah, noch einen Pfahl machen und so weiter, alles können wir noch auch noch machen. Und Gott, dem Gott Israels, ja, der hat so ein paar Opfer vorgeschrieben und wenn wir die machen, dann ist alles gut. Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. Und jetzt sagt Gott hier eindeutig, so habe ich mir das niemals vorgestellt. Wenn ihr weiterhin auf diesem Weg geht, dann spielt es keine Rolle, ob ihr opfert oder ob ihr nicht opfert. Im Gegenteil, dann lasst es bitte, lasst dieses Geopfer. Steht sogar im Malachi. Da sagt Gott sogar, dass es ihm lieber ist, dass bitte einer die Türen zumachen soll, die Türen verschließen soll, anstelle, dass diese Opfer noch weiterhin alle stupide und sinnlos und leer ablaufen. Und so wie sich Israel verhalten hat, können wir nämlich im Vers 24 nachlesen. Ich habe mich auch manchmal gefragt, ob ich mich damit identifizieren kann. Ob ich manchmal vielleicht mit meinem Leben auch so ein Kerl bin, so ein Typ bin, der eigentlich weiß, was er tun sollte, aber aufgrund von falschen Motiven das nicht macht. Und jetzt springen wir mal und übertragen mal diese Verse, diesen Kontext auf unsere Zeit heute. Es ist relativ einfach zu machen. Kennt ihr schon, habt ihr auch gerade eben schon von mir gehört. Die falschen Opfer damals, dieses Brandopfer, das Schlachtopfer, ohne den Sinn zu kennen, ich glaube, die gibt es heute in unserer Zeit natürlich genauso. Denn genauso wie Jeremia zu Israel gesprochen hat und Israel das verheißene Volk ist, so sind wir jetzt durch den neuen Bund in der Gemeinschaft und in einer Gemeinde der neue Bund. Und deswegen können wir das, denke ich, an vielen Stellen sehr gut übertragen. Und die falschen Opfer von heute, von unserer Zeit, können zum Beispiel sowas sein. Am Sonntag in die Gemeinde gehen, ohne den Sinn zu kennen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn man jetzt das nur aufgrund von Tradition macht, wenn man den Sinn kennt. Über den Zachäus steht zum Beispiel, dass er seinen Dienst verrichtet hat und dass er in den Tempel ging nach der Gewohnheit. Das ist etwas Gutes, steht über ihn als etwas Positives drin. Und Treue ist eine Frucht des Geistes, wird ganz oft positiv erwähnt, im Neuen und im Alten Testament. Aber wenn ich irgendwann den Sinn nicht mehr kenne, wenn ich einfach nur noch hingehe, weil ich denke, ich müsste irgendwie hingehen und ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich soll und ja, man macht es halt irgendwie, das bringt nichts. Ich kenne Leute bei mir in meinem Bekanntenkreis, die sind wirklich der Meinung, wenn sie in den Gottesdienst gehen, dann werden sie dadurch bessere Menschen. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht so. Nur vom Gehen in den Gottesdienst wird man doch nicht auf einmal besser. Oder Traditionen, die aufrechterhalten werden, aber deren Grundidee man überhaupt gar nicht mehr kennt. Kenne ich auch zuhauf. Ganz viele Traditionen sind natürlich oft einem richtig guten Ursprung entstanden. Aber wenn ich den Grundgedanken, die gute Idee nicht mehr kenne, warum mache ich denn dann überhaupt die Tradition? Nur noch, damit es halt gemacht wird? Oder vielleicht, weil man es schon immer so gemacht hat? Und manchmal erlebe ich auch so, wie so festgefahrene Liturgie, alles ist irgendwie so gleich. Und warum? Naja, so nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist nicht, alles nicht unbedingt falsch, aber wenn man den Sinn dahinter einfach vergisst und vernachlässigt, dann frage ich mich wirklich auch in meinem Leben, wenn ich das einfach nur so stupide abarbeite, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Manchmal lese ich dann diesen Vers, da habe ich dann schon ein bisschen, komme ich schon mal nochmal ins Nachdenken, in Matthäus 7, Vers 21, wo dann drin steht: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und das ist genau das Gleiche, was die Jeremia dem Volk auch sagen sollte. Wo er nämlich auch gesagt hat, es geht nicht darum, dass ihr irgendwelche Opfer tut. Es geht darum, dass ihr anfangt, den Willen zu tun, den der Vater im Himmel für euch vorgesehen hat. Ich muss auch dazu mal was sagen, eine kurze Erzählung, dauert auch nicht lange. Ich war vor ein paar Wochen in Eltmann, ist ja hier in Haßfurt bekannt, woanders muss ich das hier noch erklären. Und da war es so, da war ich in dem Kinderheim, St. Josef Kinderheim, kennt ihr das? Ah, sehr schön, genau. Und da habe ich einen Schüler besucht bei dem Sommerfest, das war auch richtig schön. Und die hatten auch einen Gottesdienst. Ich war dann am Sonntag mit dabei und bin dann förmlich in diesen Gottesdienst so reingestolpert. Ich habe gar nicht gewusst, dass der da stattfindet. St. Josef Kinderheim hat einen katholischen Träger. So, dann hatten die da ihren Gottesdienst. Und der Gottesdienst, der war schön. Ja, ein katholischer Gottesdienst. Und die hatten so wie ganz viele Gottesdienste, die ich auch kenne. Die hatten eine schöne Anmoderation, die hatten einen Input, die hatten ein Anspiel von den Kindern mit einem geistlichen Bezug, die hatten geistlichen Input. Die hatten einen Chor, die hatten viele Lieder, die hatten einen Musikteil, die hatten einen Anbetungsteil, eine Abmoderation und so weiter. Das war alles mit dabei. Nur das ganze Thema Brotbrechen und Hostie und so weiter, das würde ich jetzt sagen, weil wirklich jetzt lehrmäßig fand ich falsch. Aber ansonsten, wenn ich jetzt einfach jetzt ein Ungläubiger gewesen wäre und ich würde jetzt da sitzen, bei diesem Gottesdienst habe ich mich dann gefragt, auch im Vergleich zu den Gemeinden, die ich aus meinem Leben so kenne, wenn ich die vergleiche, ich gehe jetzt in diesen, ich habe jetzt diesen katholischen Gottesdienst kennengelernt und dann gehe ich so in die Gemeindelandschaft, die ich so kenne aus meiner Biografie. Wo ist der Unterschied? Habe ich mich in dem Moment gefragt. Erkenne ich den Unterschied denn noch? Und ja, ich muss dann sagen, ich habe den Unterschied auf jeden Fall erkannt. An vielen Dingen. Und zwar an dem, was viele Menschen persönlich sagen, nicht an der Form, nicht an der Aufarbeitung, wie es ist, sondern an dem, was viele Menschen immer wieder sagen, wenn sie neu in eine Gemeinde kommen, an den Menschen, an der Herzlichkeit, wie sie vielleicht begrüßt werden, wie die Gespräche ablaufen, wie auf sie zugegangen wird, wie sie mit hineingenommen werden und auch zu einem ganz großen Teil, weil wirklich Gottes Geist in dem Menschen ist und deswegen eine Veränderung bewirkt. Und das finde ich schön. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr von Abgrenzung haben, von dieser Abgrenzung zu anderen Gottesdiensten, die total ähnlich sind. Ich finde manchmal, das Kreuz ist so überbewertet. Das Kreuz haben wir in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche und wir haben auch das Kreuz. Und manchmal wünsche ich mir irgendwie ein bisschen mehr Abgrenzung. Ich habe irgendwie manchmal schon Sorge, dass es alles miteinander vermischt wird und dass man gar nicht mehr weiß, wo ist denn jetzt wirklich der echte, der Unterschied, der wirklich echte Glaube und wo bin ich jetzt auf einem falschen Weg. Es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn man Menschen hat, die wirklich denken, es sei alles in Ordnung, die ihr Leben lang irgendwo in die Kirche pilgern, ich meine jetzt wirklich die Kirche, und dann stehen sie irgendwann vor Gott und dann bekommen sie die ernüchternde Wahrheit und dann sehen sie, es war nicht das, was sie eigentlich gesucht haben. Und ich glaube manchmal, wir brauchen eine Revolution der Gottesdienste. Ja, da sagt jetzt natürlich jeder, kein Problem, Jonas, lustige Idee, kannst du gern machen, denn Gottesdienst, das ändert so schnell keiner. Aber nein, es geht nicht um die Form, es geht überhaupt nicht um die äußere Form, sondern es geht um die Menschen. Und das ist genau der Punkt, den auch Paulus in dem letzten Vers, den ich mir mit euch anschauen will, genauer nämlich beschreibt, nämlich im Römer 12, Vers 1 bis 2. Das schauen wir uns jetzt mal nämlich genauer an. Und wir lesen erstmal den Text, die beiden Verse uns gemeinsam durch. Und da beginnt der Paulus. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es ihm gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das sind richtig, richtig super Verse. Und jetzt will ich die mal ein bisschen durchgehen. Ich habe immer die wichtigsten Teile markiert. Ich finde allein schon, wie diese Verse beginnen, ist interessant. Da steht nämlich, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Das ist die Begründung für den ganzen weiteren Vers. Darauf baut sich alles auf. Gott hat uns etwas geschenkt. Und der Paulus, so wie er das hier schreibt, sagt jetzt, weil euch dieses Erbarmen ungerechtfertigterweise geschenkt wurde, seid ihr in gewisser Weise in der Verpflichtung, wenigstens euch mit Leib und Leben Gott als heiliges und lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen. Und da ist schon der erste wichtige Punkt, Gott hat uns das geschenkt. Und auch wenn ich vielleicht damit ein bisschen allein stehe mit der Meinung oder wenn es unbequem ist, ich bin der Meinung, Gott ist uns nichts schuldig. Gott muss uns gar nichts schenken. Und ich ertappe mich so oft dabei. Ich bete und ich wünsche mir vielleicht etwas vor Gott. Und dann bekomme ich es vielleicht nicht. Und dann bin ich vielleicht, ne, so nach dem Motto wie in Sprüche 19 auch drin steht, durch eigene Dummheit verdirbt man den Plan, doch wütend ist man letztlich auf Gott. Meine Fehler sorgen vielleicht dafür, dass Gott sagt, nee, das ist für dich jetzt nicht dran. Und dann denke ich noch, ich hätte das Recht, letztlich sauer auf Gott indirekt zu sein, weil er mir nicht das gegeben hat, worum ich gebeten habe. Nein, überhaupt nicht. Gott muss mir gar nichts schenken, weil Gott hat mir bereits alles, wirklich alles gegeben. Nämlich die Gewissheit, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und deswegen sollte sich das Leben ändern. Das Leben, was ich mit Jesus lebe, ist doch ein Tausch. Ich sag doch nicht, ich lebe jetzt einfach so weiter wie bisher. Sondern ich habe ein Leben eingetauscht gegen ein anderes Leben. Der Paulus muss die Menschen, an der er den Brief schreibt, die muss er ermahnen. Immer Wenn ich jemand ermahnen muss, dann ist das Verhalten doch nicht so, wie es eigentlich sein soll. Ist euch schon mal aufgefallen? Sonst müsstet ihr nicht jemanden ermahnen, sondern dann würdet ihr ihn ermutigen. Dann würde ja nämlich alles passen. Aber ermahnen heißt also, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben, da ist noch so ein Ideal und so ist es noch nicht. Also, der Paulus ermahnt sie, weil er hat festgestellt, so verhalten sich die Christen noch nicht. Da muss ich auch sagen, so ganz 100% lebe ich auch noch nicht diese Verse. Ich habe diese Ermahnung also auch schon notwendig. Und die Ermahnung ist eben, dass wir uns mit Leib und Leben Gott zur Verfügung stellen. Leib und Leben bedeutet jetzt in dem Fall, und ich denke, das ist tatsächlich so, dass es auch mal unangenehm werden kann, dass es auch mal schwierig und anstrengend werden kann und dass es mir auch vielleicht wirklich, wie man so im schönen Deutschen so schön sagt, zu Leibe rücken kann. Das heißt, wenn es körperlich unangenehm wird, das kann es durchaus mit einschließen. Und dann haben wir nämlich das lebendige und heilige Opfer. Da haben wir wieder dieses Opfer. Ähnlich, was in Jeremia so negativ dargestellt wird, wird jetzt hier als etwas total Positives dargestellt. Da sehen wir, Gott hat immer Wert gelegt auf die Opfer, aber nicht auf die sinnlosen Opfer, sondern auf die echten Opfer. Auf die Opfer, nämlich wie hier, die mit dem eigenen Leben beginnen. Tausch ein Leben für ein Leben. Wie es auch so schön heißt in Galater 2, Vers 20. Ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt ja in mir. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einfach nur als i-Tüpfelchen so Jesus in mein Leben noch mit reinnehme und dann ist alles so toll und so prima und ich lebe einfach so weiter wie bisher, sondern das ist was anderes. Ein lebendiges Opfer ist doch irgendwie irre. Ne? Also wenn man ein Tier geopfert hat, dann war das tot und nicht lebendig. Also warum denn jetzt bitte ein lebendiges Opfer? Das ist doch kein lebender Toter. Macht doch keinen Sinn. Doch, natürlich, genau so ist es eigentlich. Denn laut Bibel wissen wir ja, dass der alte Mensch gestorben ist, das ist ja im Prinzip wie das Opfer, der im Prinzip gestorben ist. Und jetzt lebt ja der neue Mensch, wie auch in Römer 6, Vers 3 steht. Ja, wir sind ja alle in den Tod von Jesus Christus eingetaucht worden. Durch die Taufe als Beispiel, als Sinnbild. Wir sind dem Gleichen gestorben. Der alte Mensch ist gestorben und lebt nicht mehr. Und den nächsten Punkt, den ich wichtig finde: Wir sollen uns Gott auf diese Weise zur Verfügung stellen. Und zur Verfügung stellen bedeutet, ein anderer sagt, was ich zu tun habe. Nicht mehr ich sage, oh ja, jetzt gehe ich mal heim und dann überlege ich mir, was so richtig schön wäre, was mir nur so richtig gut tut. Ich denke, es gibt einen Sabbat, der ist wichtig. Es gibt auch ein Sabbatjahr, was wir leider kaum einhalten in unserer Gesellschaft. Ich auch nicht, nehme ich mit allem mit rein. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und auch einen Ruheort zu suchen, können wir uns auch ein Beispiel von nehmen. Und dann können wir das alles machen, dann können wir alles nachholen, was uns gut tut. Aber in den anderen 6 Tagen ist es, glaube ich, auch gut, sich Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung zu stellen. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und hier sehen wir, Gottesdienst meint jetzt der Paulus nicht die Form, nicht der Ablauf, nicht wie wir Dinge gestalten, wie der Raum aussieht, wie viele Personen kommen, wie es alles aufgebaut ist oder sonst was, sondern der wahre Gottesdienst beginnt bei jedem persönlich, selber individuell. Und es hat Auswirkungen. Wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, denn so wie die Leute das machen, ne? Die sagen dann, ach okay, die vergleichen wieder, wie auch ich. Der Vergleich nach unten, der Vergleich nach oben, der geheime Lehrplan der Gemeinde, das sind alles Maßstäbe dieser Welt. Die sehen halt nur geistlich aus, aber es ist doch im Prinzip reines weltliches, egoistisches Denken. Es ist nichts anderes als wie bei einer Arbeit. Oh, ich mache mehr als der, oh, ich stehe besser da als der. Ist doch Quatsch. Wir sollen uns eben nicht danach richten, sondern wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, von Gott erneuern, und uns dadurch umgestalten lassen. Das Erneuern unseres Denkens, da beginnt es im Kopf, führt zu einer kompletten Umgestaltung. Und die Folge, die ist total schön, könnt ihr euch mal anschauen. Das sind 4 Punkte nach NEU übersetzt. Elberfelder ist da ein bisschen kürzer. Und wenn wir das machen, dann sind wir in der Lage, ob wir Folgendes machen können. Wir können prüfen, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was steht denn da als Überschrift? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe gesagt, ich hätte gerne so einen Christomaten, so eine App, so einen Umfragebogen. Da ist doch alles mit dabei. Ich brauche keine App. Ich brauche kein Umfragetool oder irgendwas Lustiges, was ich mir runterlade, mit überfrachteten Animationen. Ich muss einfach nur die Bibel aufschlagen. Und ich muss es einfach machen. Deswegen sagt ja auch die Bibel, es ist das Leichteste und das Schwerste. Es ist leicht, das zu halten. So lange, bis es drauf ankommt. Und dann wird es manchmal ganz schön schwierig. Da können wir das machen. Mit Gottes Hilfe sind wir in der Lage, ganz schnell zu checken, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Und deswegen noch das letzte Ausrufezeichen. Der wahre Gottesdienst beginnt bei mir. Der wahre und Gott wohlgefällige Gottesdienst beginnt bei mir im Inneren und nicht unbedingt am Sonntag. Mein Verhalten am Sonntag in der Gemeinde ist lediglich ein Spiegel meines Verhaltens der vergangenen Woche. Ja, und genau so ist es. Wenn ich zusammenkomme, es ist egal, wie gesagt, Gebäude, Form, Raum, alles egal. Ich kann in eine Gemeinde kommen, da denke ich mir so, früher, da kenne ich eine Gemeinde, hat immer total modrig gerochen und die Wände waren teilweise nass und und jedes Mal danach, wenn man zurückkommt, eine Jacke aufgehängt hat, hat es immer so richtig modrig gerochen. Das ganze Haus hat den Geruch so angenommen. Aber wenn die Menschen, wenn die ein gottesfürchtiges Leben haben, dann macht sich das bemerkbar im ganzen Gottesdienst. Und dann ist es der beste Gottesdienst, den man sich vorstellen kann. Und genauso kannst du in einen Gottesdienst gehen, der ist aufgeladen mit emotionaler Musik, mit einer großen Band, mit Show, mit Lichteffekten, mit gutem Bass. Und es fühlt sich alles so Wahnsinn nach einem riesigen Event an. Und es ist leer. Es ist doch total leer, weil die Menschen, die dort sind, vielleicht einfach nicht von Gottes Geist bestimmt leben. Und deswegen ist es völlig egal, wie die Form ist. Nein, es ist natürlich nicht 100% völlig egal, aber es kommt auf den inneren Menschen an. Und wirklich, da ist die Unterscheidung für mein eigenes Leben. Also, wir machen jetzt mal eine Zusammenfassung. Jetzt wird es mal langsam Zeit. Die drei wichtigsten Punkte, die wir noch hatten. So, wir hatten den ersten Punkt. Vorsicht vor fälschlichen Sicherheiten. Autopiloten im Hirn bitteschön ausschalten. Okay, jetzt dürfte man Autopiloten ausschalten. Nur wenn es sich gut anfühlt, bedeutet das noch lange nicht, dass es gut ist. Denk dran, Vergleich, Bewertungsmaßstäbe und so weiter. Dann Vorsicht vor fälschlichen Sicherheiten. Punkt 2 war der Vers. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ich kann einen leeren Gottesdienst leben, ich denke, ich bin super dabei und dabei bin ich es überhaupt nicht. Und der letzte Punkt, den muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, den habt ihr gerade eben schon gehört. Der wahre Gottesdienst beginnt bei mir selber im Inneren. So, was wäre denn so eine Predigt ohne einen Praxisteil? Den brauchen wir leider unbedingt noch. Also, 5 Minuten noch, kurz konzentriert und das ist einfach, ich hoffe, es hilft euch. So, die Praxistipps. Wer meine Predigten kennt, der weiß, dass es die immer gibt. So, wir fangen gleich an. Punkt 1. Es wird so praktisch wie möglich. Wenn ihr morgens früh aufsteht, dann macht doch mal eigentlich Folgendes. Ne? Ihr habt ja bestimmt, entweder nutzt ihr euer Handy als Wecker oder ihr habt einen normalen Wecker, so einen richtig schönen lauten, gastigen. Es gibt sogar so Weckerdrohnen, da muss man dann durchs Zimmer laufen und die so fangen. Stellt doch einfach eine Erinnerung, eine Handy-Erinnerung, die euch hilft, dass ihr, wenn ihr morgens aufsteht, euch kurz fragt, nicht gleich irgendwo, was weiß ich, ins Bad springen oder nach unten oder nach oben oder ins nächste Zimmer, keine Ahnung, sondern haltet einen Moment inne und beginnt den Tag bewusst mit Gott. Wenn ihr aufs Handy schaut, dann soll es euch gleich sagen, Moment, da war ja was. Man muss nicht gleich losstürmen. Die 2 Minuten, die hat man. Ich mag den Martin Luther. Der hat mal gesagt, der hat so viel zu tun am Tag, da muss er erst mal 3 Stunden vorher beten. Wer denkt, er würde durch Beten Zeit verlieren, der irrt sich. Beten spart Zeit. Ganz extrem. Einfach den Tag mit Gott beginnen und nach seinem Willen fragen mit einer leichten Handy-Erinnerung. Ist nicht schwer. Wöchentliche Erinnerungen, Wochentage, die Handys sind alle clever genug, dass man das ganz leicht einstellen kann. Und jetzt wird es noch ein bisschen praktischer. Ich möchte euch dazu herausfordern und mich auch, dass ihr bitte eine ganz konkrete Wenn-Dann-Formulierung mal aufschreibt mit einem Beispiel. Das könnte zum Beispiel dies sein. Wenn ich am Dienstag von der Arbeit nach Hause komme, dann möchte ich meiner Frau ein Kompliment machen. Ein ehrliches Kompliment, ein echtes Kompliment, nicht nur irgendwas dahergesagt. Ne? Jeremia und Opfer, ihr wisst ja, ist ja mittlerweile alle Bescheid. Also Blumen wären auch eine richtig gute Idee. Warum sowas Banales? Weil ich glaube, dass es genau diese Sachen sind, wo der wahre Gottesdienst beginnt. Es sind nicht die großen Sachen, es sind nicht die weltverändernden Themen, wie ich muss jetzt mein ganzes Leben umkrempeln. Das ist wie an Silvester mit den Vorsätzen. Die riesigen Vorsätze, die wird man nicht umsetzen, die führen fast nur zur Enttäuschung. Fang doch einfach mit den kleinen Sachen an. Eine Sache pro Woche. Und wenn man das gemacht hat, vielleicht 2 Sachen pro Woche. Für mich könnte zum Beispiel stehen, Frag nach deinen Kindern, setz dich mit ihnen zusammen 10 Minuten und spiel aktiv mit ihnen. Frag, wie es geht, wie ihr Tag war. Und das sind alles biblische, wichtige Sachen. Dadurch baut man Beziehung. Und da fängt es im Kleinen an. Und dann kann ich mich steigern. Und bitte nutzt die Wenn-Dann-Formulierung. Das ist kein Blödsinn. Denn ihr habt eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit, das umzusetzen, wenn ihr Wenn-Dann mit reinpackt, als wenn ihr euch nur einen Vorsatz mit reinpackt, wie ich mache meiner Frau am Dienstag ein Kompliment. Steigert einfach die Umsetzung um 60%, indem ihr Wenn-Dann benutzt. Fragt mich nicht, warum es so ist. Es ist jedenfalls so. Könnt ihr mal nachlesen, das ist ganz interessant. So, und nächstes. Überlege dir bitte mindestens einen ermutigenden Beobachtungsauftrag für den nächsten Gottesdienst. Nach was möchtest du während der Zeit der Zusammenkunft suchen? Und ich habe euch einen Vers mitgegeben als Beispiel. Sprüche 17, Vers 9, da steht nämlich, wer nach Liebe sucht, deckt Vergehen zu. Doch wer die Sache aufrührt, vertreibt den Freund. Nach was suche ich denn? Ich ertappe mich manchmal, dass ich in die Gemeinde gehe, und dann suche ich aber nicht nach Liebe, sondern manchmal suche ich nur nach Dingen, um mich selber innerlich besser darstellen zu können. Ah, wie hat der das gemacht? Wie würde ich das machen? Ich habe das Gefühl, ich würde es besser machen. Ah, vielleicht könnt ihr euch damit selber irgendwie identifizieren. Und wenn ich mit dieser Haltung in den Gottesdienst gehe, dann ist klar, dass es kein ehrlicher Gottesdienst wird. Und auch hier, macht es konkret, macht einen echten Beobachtungsauftrag. Nach was Ermutigendes wollt ihr suchen? Es gibt mehr als genug Dinge in einem einzigen Gottesdienst, was alles ermutigend ist. Was meint ihr, wie das eine Gemeinschaft nochmal verändern kann, wenn man sich dann darüber nach dem Gottesdienst austauscht? Das wird nochmal was ganz anderes. Und zum Schluss auch jetzt eher für den Sonntag gedacht, kann auch jetzt für ein geistliches Gespräch im Hauskreis, in der Kleingruppe, beim Gebetstreffen sein. Denke dir mindestens eine geistliche Diskussionsfrage aus, um mit anderen Gläubigen darüber ins Gespräch zu kommen. Dadurch unterhält man sich weniger über belanglose oder sinnlose Dinge, wie zum Beispiel, ich habe meinen Garten, will ich jetzt Lampen anbringen und meine Garage muss ich mal wieder ölen und mein Fahrrad muss ich mal wieder Vordermann bringen und mein Schlauch ist neulich geplatzt, das war auch nicht so schön. Hebräer 10, Vers 24, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Steht auch im Korinther, wir sollen uns zu guten Werken reizen, dieses richtig anreizen. Ne, und das darf auch schon mal herausfordernd sein. Das ist okay. Das ist gut, wenn das so ist. Aber das ist, glaube ich, wirklich der wahre Gottesdienst. Und ich bin mir absolut sicher, das wird jeden Gottesdienst noch weiter revolutionieren. Ich habe noch einen für die Interessierten. Hier noch so ein Zettel. Eine Hausaufgabe. Immer wenn ich nach Haßfurt fahre, bringe ich Hausaufgaben mit. Heute auch. Hier gibt es nochmal die wichtigsten 3 Fragen. Die habt ihr gerade eben in den Praxistipps schon alle gesehen. Die dürft ihr euch mitnehmen, ganz konkret zum Ausfüllen, zum Mitnehmen für den nächsten Gottesdienst. Kleine Hilfestellung, könnt ihr auch gerne kopieren. Nicht, dass es für den nächsten Sonntag weg ist und dann hat man nichts mehr. Es wäre schade. So war es aber auch. Ja, genau, wiederkommen. Also macht es ruhig, nutzt es. Und ich bin mir wirklich absolut sicher, mit diesen kleinen Sachen verändert sich wirklich einiges. Und ich wünsche euch das. Ich wünsche euch, möchte euch Mut machen bei dem wahren Gottesdienst. Mir auch selber. Ich denke, wir brauchen das. Amen.